Guten Morgen zusammen. Ich darf mal wieder vorne stehen. Und es ist nicht immer einfach für mich. Ein Thema, es gibt verschiedene, viele Themen, aber das richtige Thema zu finden. Und der Geist Gottes ist gnädig immer wieder. Und ich durfte das auch jetzt wieder erfahren. Zur Einleitung möchte ich einen Psalm ansprechen, und zwar den Psalm 113. Mein erster Gedanke für diese Predigt begleitet mich schon einige Tage. Wer ist wie unser Herr? Wer ist wie unser Gott? Und wenn wir den Lobpreis gehört haben, dann haben wir die Antworten drauf. So ist unser Herr. Er sitzt auf dem Thron und er wird geehrt durch den Lobpreis von uns. Er hat wunderbare Namen. El Shaddai, Elohim, Adonai, der Höchste, der Schönste, der Wertvollste, der Herrlichste Gott, den es überhaupt gibt. Ja, das ist etwas, wo mein Herz wirklich aufgeht. Ja, diese Namen zu hören und auszusprechen. Ja, da steht im Psalm 113 in Vers 5, wer ist wie der Herr, unser Gott, der in der Höhe thront. So steht es in der Genfer Übersetzung, in der neuen Genfer Übersetzung. Wenn wir darüber nachdenken, ist es wie wenn unsere Seele Flügel bekäme und unser Herz näher zu Gott trägt. Ja? Also wenn wir diesen Lobpreis aufnehmen, da bekommt unsere Seele Flügel, glaube ich. Also das ist einfach etwas Wunderbares. Und das Herz entwickelt ein sehnsüchtiges Verlangen zu unserem Herrn hin, zu ihm, von dem alles kommt und zu dem alles hingeht. Ja, wir wollen diesen herrlichen Gott mehr und mehr erleben und erfahren. Beim Nachlesen über diesen Psalm 113 habe ich Folgendes entdeckt. Erstens, ich stellte fest, dass es noch gerade 6 Wochen sind bis zum Ostern, bis zum Passafest, bis zum jüdischen Pesach. Unsere Kinder und Enkelkinder kommen gerade aus den Faschingsferien zurück und müssen dann schon wieder in die Ferien. Das geht richtig flott. Ich hoffe, dass ihr das alle aushaltet. Ja. Zweitens feiern wir heute das Abendmahl. Und ich denke, das möchten wir in einer besonderen Weise feiern. Und drittens gehört der Psalm 113 zu den 6 Passa-Psalmen, die Juden immer wieder sangen. Und das sind die Psalmen 113 bis 118. Die Juden haben diese Psalmslieder immer am Passafest gesungen. Und zwar dem jüdischen Pesach. Die ersten beiden sang man vor dem Mahl, also 113, 114 vor dem Mahl. Und die restlichen 4 wurden nach dem Mahl gesungen. Vermutlich waren dies auch die Lieder, die Jesus Christus mit seinen Jüngern sang, als er so sehnlichst mit ihnen auf dieses Passa-Mahl wartete. Er hat sich sehnlichst gewünscht. Also wenn man das so hört, sie etwas sehnlichst wünschen, wir kennen das vielleicht aus unserem Leben, dass wir etwas Sehnliches gewünscht haben. Vielleicht ein Partner oder ein Kind oder ja, es wird materiell ein Auto oder sonst irgendwas. Ja. Wenn wir sowas uns wünschen, da ist ein wirkliches Verlangen dahinter. Und dieses Verlangen hatte Jesus. Er hatte sich das gewünscht, weil das letzte Passamal war, das er mit seinen Jüngern feiern durfte. Und er hat es mit seinen Jüngern vermutlich gesungen, bevor er im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde und am Kreuz für unsere Sünden starb. In Matthäus 26, Vers 30 wird es bestätigt. Da steht drin, nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und zwar an den Ölberg, nicht auf den Ölberg. Garten Gethsemane liegt im Kidrontal am Fuße vom Ölberg, also an den Ölberg. Liebe Gemeinde, lasst uns nun mal wirklich diesen Psalm 113, er hat nur 9 Verse, gemeinsam lesen. Lasst uns die Worte auch zur Vorbereitung auf das Abendmahl in uns aufnehmen und verinnerlichen. Ja, wir wollen Gott erkennen, mehr und mehr in Rühmen, unseren großen, herrlichen Gott. Ein Lob auf den erhabenen Gott, so steht es in der neuen Genfer Übersetzung drin. Wie es hier steht, das ist die Elberfelder. Vielleicht stehen wir auf ganz kurz, das tut uns wahrscheinlich gut. Lobet ihr Knechte, ja. Ja, ihr seht schon, die Übersetzung ist etwas älter. 1905 haben wir ja kürzlich überschritten. Und in der neuen Genfer Übersetzung steht es ein bisschen freundlich, also wohlwollender für unsere Ohren. Das heißt, wir werden dann diese Worte verwenden, die wir heute auch verwenden. Und ich lese den gerade kurz nochmal aus der NGÜ. Halleluja, ihr Diener des Herrn, lobt ihn, lobt den Namen des Herrn. Der Name des Herrn sei gepriesen, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis dorthin, wo sie untergeht, sei der Name des Herrn gelobt. Erhaben über alle Völker ist der Herr. Seine Herrlichkeit strahlt, überstrahlt den Himmel. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der in der Höhe thront? Der herabblickt auf alles, was im Himmel und auf Erden ist. Den Geringen, der im Staub liegt, richtet er auf. Den Armen holt er heraus aus dem Schmutz. Er lässt ihn bei den Herrschenden sitzen, gibt ihm einen Ehrenplatz bei den Vornehmen seines Volkes. Der kinderlosen Ehefrau verleiht er Wohnrecht und lässt sie eine glückliche Mutter werden. Halleluja! Könnt ihr da einstimmen? Halleluja! Gepriesen sei der Herr, so heißt es. Halleluja! Eigentlich müssen wir mal einen Lobpreisgottesdienst machen, dass wir das richtig auskosten können. Der Psalm beginnt mit Halleluja, preis dem Herrn. Das ist eine Aufforderung, die wir wirklich auch tun sollten. Und lasst euch bewegen vom Herzen her, wirklich. Wenn ihr daheim euren CD-Player anmacht und Lobpreismusik hört, ja, lasst euch hineinnehmen in dieses Feiern des Namen Gottes. Dieser Psalm zeigt uns, dass es nicht irgendeine höhere Macht gibt, sondern allein unser Gott es ist, der in der Höhe wohnt und auf dem Thron sitzt und regiert. Wir haben einen Gott, kein Name ist höher als sein Name, und das müssen wir immer wieder auch kundtun, das dürfen wir denen sagen, die andere Meinung haben, und dann können sie was machen oder nicht. Dieser Psalm lässt erkennen, dass Gott den Demütigen Gnade gibt. Demütigen, das ist ein Mensch, der sich nicht über andere erhebt. Und diesen schenkt Gott Gnade. Die Gnade Gottes, und das ist unverdiente Gunst, das ist Segen, das ist Erbarmen, das ist Hilfe von Gott, die direkt von ihm kommt. Jakobus 4, Vers 16 schreibt dazu: Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Dieser Psalm weist auch auf Gottes Erbarmen hin, denn er hat Mitleid. Und das ist etwas, was wir vorher ja auch gehört haben in dem Zeugnis von der Christina. Gott hat Mitleid mit uns, mit denen es vielleicht jetzt gerade nicht so gut geht. Er hat Erbarmen für jede Situation, die du erlebst. Und das ist ein Trost eigentlich, ein Riesentrost. Ja, da denkt jemand an mich, weil er mich liebt. Dieser Gott hat Erbarmen, denn er hat Mitleid mit den Armen und den Bedürftigen. Das sehen wir auch, als Jesus der Witwe begegnete, als ihr einziger Sohn zu Grabe getragen wurde. Lukas 7, Vers 13, da steht es: Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Das muss man sich, also ich komme zum Weinen. Vielleicht hat Gott auch geweint, vielleicht hat Jesus auch geweint, als er das sah. Weine nicht, sagte er zu ihr. Ja. Liebe Geschwister, jetzt möchte ich ganz scharf rechts abbiegen, und zwar in Richtung Abendmahl. Abendmahl wollen wir heute feiern, und ich möchte eine etwas längere Einleitung natürlich auch zum Abendmahl aussprechen. Was bedeutet denn Abendmahl? Ich gebe ein paar Antworten, okay? Und ihr könnt überlegen, ob das für euch passt oder nicht. Die frühe Gemeinde erinnerte sich daran, dass Jesus das Abendmahl am Abend vor dem Passamahl eingesetzt hat. Die Einsetzungsworte kommen aus Lukas 22, Vers 13 bis 20 oder aus 1. Korinther 11, Vers 22 bis 31. So wie das Passafest an die Befreiung von den Israeliten, von den Juden aus der Sklaverei in Ägypten erinnert, so erinnert das Abendmahl an die Befreiung, an unsere Befreiung von Sünde durch den Tod Jesu Christi. Somit ist das Mahl ein ganz wichtiges Element bei uns im christlichen Glauben. Durch die Gegenwart unseres Herrn Jesus werden wir geistlich gestärkt. Das Abendmahl bewegt etwas mit uns. Da möchte ich wirklich jeden Einzelnen etwas vorbereiten, damit das in seiner ganzen Fülle erfasst werden kann, was eigentlich Abendmahl letztendlich bewirkt und was der Gedanke Gottes war, das Abendmahl überhaupt einzusetzen. Durch das Mahl, das wir nachher miteinander feiern wollen, werden wir ausdrücken: Du bist unser Herr, du bist unser Gott, dir allein wollen wir dienen. Wir sollen besinnlich, das heißt im ruhigen Nachdenken, dieses Abendmahl feiern, weil wir darin verkünden, dass Jesus Christus für unsere Sünden starb. Kein anderer. Es hat Jesus gebraucht, dieses unschuldige Blut zu vergießen zur Vergebung unserer Sünden. Und das ist auch schon ein Vorspann auf das kommende Ostern hin. In 1. Korinther 11, Vers 26 steht: Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod Jesu Christi. Und nicht das Wiederkommen. Hier handelt es sich nicht um das Wiederkommen, was gefeiert wird. Es wird dieser Tod Jesu in Erinnerung gerufen. Es ist ein Gedächtnismahl, wo wir immer wieder hineingenommen werden. Und das war auch mit ein Inhalt, was Jesus seinen Jüngern gezeigt hat. Hey, dieses Mal feiert es immer wieder. Erinnert das an meinen Tod. Und zwar bis er wiederkommt. Indem wir das Brot essen und aus dem Kelch trinken, zeigen wir, dass wir uns an den Tod Christi, der für unsere Sünden gestorben ist, erinnern und unsere ganze Hingabe, unsere ganze Leidenschaft zu ihm können wir ihm mal erneuern. Wir können sagen, ja, auch jedes Mal einen Neuanfang, um wirklich zu bestätigen, ja, ich bin in dir, ich möchte in dir sein. Hier verkündigen wir, wie gesagt, nicht das Wiederkommen unseres Herrn, sondern den Tod Jesu Christi. Wir sollen es würdig, das heißt, mit großer Ehrerbietung und Achtung feiern. Und wir kommen bei 1. Korinther 11 in diesem Kapitel zu ein paar Versen, die speziell an die Korinther geschrieben wurden. Und ich möchte die etwas näher betrachten, damit vielleicht ein paar Irritationen bei mir hilft das auf jeden Fall, vielleicht hilft es euch auch, ausgeräumt werden können. Erster Korinther 11, Vers 27 steht, wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst und aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Dazu möchte ich nachher noch ein paar Dinge sagen. Außerdem sollen wir prüfen, ob wir irgendeine Sünde nicht bekannt haben, damit wir geistlich vorbereitet sind. Das heißt, wir möchten, so wie es der Geist Gottes jedem Einzelnen zeigt, gereinigt vor den Altar bzw. vor den Tisch des Herrn kommen. 1. Korinther 11, 28 steht, deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Wie erinnern wir uns an Christus? Ich glaube, die beste Erinnerung ist, wenn wir etwas nachdenken, etwas zurückschauen, was er für uns alles getan hat, was er in deinem, in meinem Leben getan hat, was sich verändert hat, wo ich herkomme und wo ich jetzt bin, dass ich aus der Finsternis kam, voll Sünde und Schuld und heute im Licht stehen darf, wie jeder von euch, gereinigt von aller Schuld. Da geschieht was. Da können eigentlich unsere Mundwinkel etwas nach oben gehen, weil Freude entstehen kann durch das, dass wir wirklich dieses erleben durften, dass Jesus Christus unser angenommen hat. Und ich sage euch, ich verspreche euch, wenn er mich annehmen kann oder konnte, kann er jeden anderen auch annehmen. Das ist so genial. Wenn das Abendmahl nur ein Ritual wäre, oder zu einer religiösen Gewohnheit wird, dann ist es kein Gedächtnismahl mehr. Keine Erinnerungsfeier an den Tod Christi. Und wir möchten wirklich daran denken, dass wir das Mahl des Herrn nicht leichtfertig einnehmen werden oder annehmen werden, weil was steht dahinter? Das hat doch Jesus etwas gekostet. Dieser Tod am Kreuz steht dahinter. Er hat sein ganzes Leben gegeben für uns und deswegen dürfen wir dieses Mahl nicht leichtfertig nehmen, sondern das ist eine freudige, dankbare, aber auch eine ernsthafte Sache. Ich möchte auf einen Text eingehen und zwar dieses auf unwürdige Weise möchte ich etwas näher betrachten. Unwürdig, was heißt das eigentlich? Wenn man das Gegenwort errichtet, würdig, das ist das Gegenteil von würdig. Ja. Diese Aussage in 1. Korinther 11, 27, glaube ich, sicher, hat schon viele Christen in Schleudern gebracht. Wer möchte denn schon am Leib und am Blut Jesu schuldig werden? Wer möchte? Keiner von uns möchte das. Zumindest nicht vorsätzlich. In Vers 28 wird dann noch gesagt, wir sollen uns selber prüfen und so entsteht bei vielen der Eindruck, ein Christ könne entscheiden, würdig oder unwürdig am Mahl teilzunehmen. Ich lege den Wert auf, ein Christ, ein Jesus-Nachfolger, könne entscheiden, würdig oder unwürdig am Mahl teilzunehmen. Für mich ist das eine ganz klare Auslegung, die die Grundlagen des Evangeliums außer Acht lässt. Weil da steht und wird uns was anderes beschrieben. Auf jeden Fall dürfen wir nicht die menschliche Urteilskraft und unser schlechtes Gewissen als Grundlage für diese Entscheidung nehmen, ob ich am Mahl teilnehme oder nicht, ob ich würdig oder nicht würdig bin. Das wäre falsch. Ich bin überzeugt, das wäre nicht gut. Es könnte großer Schaden entstehen und Christen aus der Gemeinde und aus der Nachfolge sogar treiben. Ich habe einen Bekannten, das liegt schon jahrelang zurück, es ging damals auch um das Mahl und ihm wurde gesagt, er dürfe nicht am Mahl teilnehmen, weil er Raucher ist. Hey, und das haut uns aus den Socken, oder? Das ist doch etwas Brutales, ein völliges Unverständnis von dem Kreuzestod Jesu Christi. Hey, wer entscheidet denn über sowas? Ja, ich bin überzeugt, Korrektur und Ermahnung sind immer wichtig, aber haben nichts mit dem Mahl zu tun, denn die Beurteilung des anderen oder auch Selbstanklage passiert auch immer wieder, sind völlig unangebracht und des Mahles unwürdig. Fakt ist, dass wir ohne Jesus alle unwürdig sind. Aber mit unserem Herrn wurden wir gerecht gemacht, wurden wir als würdig beschrieben und haben so die Teilnahme, würdige Christen, würdige Nachfolger zu sein und den Zugang zum Mahl, zu dem Tisch des Herrn ist frei für uns, wirklich frei. Ja. Aber wenn ich Schuld auf mich geladen habe, dann bin ich doch unwürdig. Stimmt das? Mag mancher denken. Nun, ist es nicht gerade so, dass das vergossene Blut Jesu Christi dafür geflossen ist, um unsere Schuld aufzunehmen und uns zu reinigen von aller Sünde, von allem Schmutz? Ja klar, also brauchen wir die Vergebung unserer Schuld immer. Und das geschieht auch im Mahl. Mahl ist etwas, wo wir Vergebung unserer Sünde empfangen können. Weil das Mahl hat verschiedene Symbole, das Brot und den Kelch. Und das Brot steht für den Leib und der Kelch steht für das Blut und den neuen Bund in diesem Blut. Das ist etwas, was uns wirklich inhaltlich klar werden muss, dass wir wirklich Zugang haben durch das Blut Jesu Christi zu seinem Tisch. Selbstanklage und Verurteilung ist nie im Sinn Jesu, sondern Vergebung und Umkehr ist in der Kraft des Blutes. Ich habe ein paar Merksätze noch mir zusammengeschrieben. Der erste, und den darf man sich innerlich aufnehmen, wir sind selber niemals unwürdig. Wir sind selber niemals unwürdig, wenn wir zu Jesus Christus gehören, wenn wir sein Eigentum sind, wenn wir seine Kinder sind. Dann bist du gereinigt, gerechtfertigt, wiederhergestellt, du bist erneuert von deinem inneren Menschen und das ist wichtig. Würdig am Abendmahl teilzunehmen ist grundsätzlich jedes Kind Gottes. Das Blut Christi hat uns würdig gemacht. Von Natur aus, wissen wir, waren wir alles andere als würdig. Und wenn wir in unser Umfeld reinschauen, sehen wir das. Es gibt tatsächlich noch genügend Menschen, die in dieser Unwürdigkeit leben. Natürlich besteht Gefahr, auf unwürdige Weise am Abendmahl teilzunehmen. Aber das Beispiel der Korinther macht es auch deutlich. Und zwar hatten sie das Mahl des Herrn auf ein Gelage reduziert. Die haben also wirklich sich getroffen, möglicherweise im Namen des Herrn, das weiß ich nicht, aber sie haben gegessen, haben getrunken bis zur Fülle, ja, bis zur Betrunkenheit. Nicht jeder sicherlich, aber da musste wirklich der Paulus hineinschreiten und Erziehungsmaßnahmen an den Korinthern nachvollziehen bzw. auszuüben. Und das ist ein wichtiger Punkt natürlich. Er hat da ein Korrektiv gesetzt in die Korinther-Gemeinde und ich hoffe, dass das bei uns so in der Art und Weise nicht nötig ist. Lasst uns nun gemeinsam würdig in Freude und voller Dankbarkeit am Mahl des Herrn teilnehmen. Amen. Das ist eine Kurzpredigt, damit wir richtig Zeit haben für das Abendmahl und ihr noch einen langen Tag vor euch habt. Das ist gut.